Die ersten Therapien waren auch keine Therapien gegen die HIV-Infektion direkt, sondern eben gegen diese Erkrankungen. Man hat dann eben Antibiotika oder Pilzmittel gegeben, je nachdem, welche Infektionen den Patienten eben gefährlich worden sind. 87 war es aber dann, wo das erste HIV-Medikament eingeführt worden ist, das berühmte ACT, retroviertes geheißen, das man in sehr hohen Dosen damals nehmen musste. Und 95 ist dann wirklich der große Paradigmenwechsel gekommen, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund war, man hat erkannt, mit Einzelsubstanzen wäre man nicht erfolgreich sein in der Behandlung der HIV-Infektion. Das war die erste Erkenntnis. Und die zweite war sozusagen die Zulassung von neuen Substanzen, und das waren die sogenannten Proteasehemmer. Und jetzt 2018, 2019 sind Studien auch veröffentlicht worden, wo man sieht, dass diese Integrasehemmer so potent sind, einzelne, dass sogar nur eine Therapie aus zwei Substanzen ausreichend ist.
Medizinisch haben wir große Fortschritte erlebt, ja, und es wird besser für die Patienten. Mein Freundeskreis stirbt mir nicht mehr weg, sie sind da, sie leben, können arbeiten, ja. Aber gesellschaftspolitisch sind wir noch immer sehr weit von dem, wie unser Leben wirklich ausschaut. Und da würde ich mir einfach mehr Entwicklung und Fortschritte wünschen.
I'm going to talk to you about two drugs. There's been some fantastically exciting new data, which was presented at IAS. In Mexico, and I'm going to use that to form the basis of what I show you today. So we have a lot of drugs, and we have a number of fixed dose combinations, and you can see them all over here. But what you can see is, for the first time in the last 18 months, we have two drug regimens, which are also co-formulated as single tablet regimens. So we have dolutegravir 3TC, and we have dolutegravir rilpivirine co-formulated. When a regimen is considered appropriate to go into the guidelines, when it shows non-inferiority at week 48 by FDA snapshot. And we've seen that with lots of new drugs as they've come through over the years. So currently, the current international guidelines for first line treatment don't include two drug regimens as a recommended option. So they are considered to be alternatives. And there are now recommended two drug regimens in patients who switch treatment. And what you can see is in the EX guidelines, which were most recently updated last year, dolutegravir rilpivirine was an option. And in the DHHS guidelines, dolutegravir 3TC was also an option, as in the IAS USA guidelines. But since then, we have these new data. So let me show you some data from the Gemini study, which is the treatment naive study, and then from the Tango study. So at week 48, we know that that dolutegravir 3TC was non-inferior to the triple combination of dolutegravir, TDF, and FTC by FDA snapshot. But what we see here at week 96 is that this non-inferiority persists. And you can see this was attained here too. One of the most important things about this study in my eyes is that there was no resistance at 48 weeks. And this is really the benchmark that we expect from a regimen in 2019. We don't expect to see resistance in a treatment-naive study. Tango study, which is a randomized but open label multi-center parallel group non-inferiority study. And this took people who were already virologically suppressed for at least 6 months, and they had to be on a TAF-based combination. So what we see in terms of the primary endpoint is that DTG3TC was non-inferior to a TAF-based regimen at week 48, in terms of the primary endpoint, which is viral load greater than 50 copies, and also the secondary endpoint, which is virological success.
Gleich zum Patient Nummer 1. Also es handelt sich hierbei tatsächliche Patienten, mit denen wir wirklich konfrontiert waren. Es handelt sich um einen 37-jährigen männlichen Patient, weißer Patient, der homosexuell ist, hat den ersten positiven HIV-Test im April 2008 bekommen. Bei dem Patienten haben wir eine initiale HIV-1-RNA, die wir praktisch am Anfang gemessen haben, wie der Patient erstmalig bei uns vorstellig war. Wir haben eine initiale CD4-Zellzahl von 479 Zellen pro Mikroliter. Der Patient hat eigentlich bis ins Jahr 2019 keine HIV-Therapie bezogen. Das hat unterschiedliche Gründe gehabt. Zum einen wollte der Patient initial keine HIV-Therapie nehmen und zum anderen fällt er in die Kategorie eines Long-Term Non-Progressors. Er ist dann im Jahr 2019 einmal angestiegen mit der Viruslast auf etwa 900 Kopien und man sieht hier auch daneben einen Abfall in der CD4-Zellzahl, sodass man dann den Patienten mit einigem Zureden davon überzeugt hat, dass man nun doch mit einer HIV-Therapie beginnt. Und Armin, vielleicht die Rationale dahinter, warum wir mit einer dualen Therapie mit Lamivudin und Dolutegravir begonnen haben?
Also die Evidenz zu einem raschen Therapiestart nach Diagnose bei Long-Term-Non-Progressern ist ja nicht so hoch wie bei Personen, die eben eine hohe Viruslast haben und niedrigere CD4-Zellen. Aber wir haben also vorsichtig begonnen und da kann man natürlich argumentieren, dass die am wenigsten toxische Drug ist natürlich jene, die ich überhaupt nicht gebe und deswegen haben wir uns entschlossen, bei diesem Patienten mit einer Dualtherapie zu starten.
Zuletzt hatte sie bis in März diesen Jahres eine Therapie mit FTC, TAF und Dolutegravir und wir haben sie dann umgestellt, weil sie eben trotz der Blips in letzter Zeit auch immer wieder supprimiert war, auf eine duale Therapie mit Dolutegravir-Lamivudin, einfach zur Therapie-Deeskalation, um vom TAF umzustellen und eine zukünftige Simplifikation auch zu ermöglichen, weil ja doch die zwei Substanzen sehr bald in einer Tablette verfügbar sein werden.
Es ist auch heute schon angesprochen worden, dass Integrase-Inhibitor assoziiert mit Gewichtszunahme assoziiert wurden. Das sind Daten, die vorgestellt wurden auf der Conference of Retroviral and Opportunistic Infections in den Staaten heute Winter noch. Also dunkelhäutige Frauen sind offensichtlich sehr, sehr suszeptibel auf diese Wirkung.
Replikation zuverlässig, nachweisbar über 50 Kopien, dann muss man schon die Frage nach der Resistenz stellen. Kann man da irgendwas machen? Man muss nicht, ja, aber man kann. Also das ist schon dem aufmerksamen HIV-Behandler nicht entgangen und er wird das sorgsamer beobachten und gegebenenfalls dann umstellen. Die Resistenzbarriere ist demzufolge logischerweise das, was die Replikation verhindert. So, was trägt zur Resistenzbarriere bei? Das sind die Potenz des Medikaments, das ist die Verfügbarkeit, also die Pharmakokinetik und die genetische Barriere. Es gibt, wie gesagt, auch immer diskutiert eine Restwirkung von 3TC. Eine der wichtigsten Restwirkungen ist die verminderte Replikationsfähigkeit vom Virus. Das hat man in einigen Studien auch damals, wo eben weniger Medikamente zur Verfügung waren, eingehend untersucht. Ja, es ist eben die Kosten vom Virus, dass es eine Resistenz gegen 3TC machen kann. Und die Zusammenfassung daraus aus diesen Studien ist hier bei den Studien mit Dolutegravir sowohl als Dolutegravir-3TC-Kombination als auch mit dem Standardregime gab es keine Resistenzen. Zusammenfassen, das ist sozusagen jetzt die virologische Message. Wir kennen alle, oder die Älteren unter uns, kennen dieses Bild von 1996, geisterte viele Jahre durch die Presse und durch die Vorträge und zeigt eigentlich, ja, wir müssen mehrere Medikamente kombinieren, dass es wirkt. Wir haben uns daran gewöhnt, an dieses Dogma zu sagen, wir brauchen drei Medikamente. Und jetzt mit neuen Möglichkeiten, Dolutegravir-3TC, sehen wir ein ähnliches Modell, das postulieren wir jetzt so.